Herzlich willkommen zu Magic Future Money, dem Podcast zum gleichnamigen Schreib- und Ideenwettbewerb, in dem sich alles um mögliche und unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft dreht. Mein Name ist Friedemann Brenneis und in dieser Folge zu Gast ist Michel Rauchs. Er hat einige Jahre lang das Kryptowährungs- und Blockchain-Forschungsprogramm an einem Institut der Universität Cambridge geleitet und sich dabei in mehreren Studien intensiv und kritisch mit dem großen Phänomen Blockchain beschäftigt. Nicht nur, aber vor allem auch in der Finanzbranche ist das seit einigen Jahren ein mächtiges Wort, das für Aufsehen, Begeisterung, aber auch Verwunderung und Irritationen sorgt. Mit ihm spreche ich über die Bedeutung und den Einfluss von Blockchain auf unser Finanzsystem, über die permanente und letztlich unaufhaltsame Weiterentwicklung von Geld und inwieweit neue technische Innovationen und private Initiativen, wie zum Beispiel die von Facebook, das Geld der Zukunft grundlegend verändern werden, beziehungsweise wo letztlich doch alles beim Alten bleiben wird. Vorab aber noch ein Dankeschön an den Sponsor dieses Podcasts, ohne den das Projekt nicht möglich wäre. Der Magic Future Money Podcast wird unterstützt durch Bitwala. Bitwala ist das deutsche Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr. Kaufe und verkaufe Kryptowährungen einfach, sicher und direkt von deinem kostenlosen Girokonto aus und erhalte bis zu 4,5% Jahresertrag auf deine Bitcoin. Für deinen ersten Trade erhältst du außerdem 20 Euro Willkommensbonus. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei dem Gespräch mit Michel Rauchs. Hallo Michel, schön, dass du Zeit hast für dieses Gespräch.
Hallo Friedemann, danke für die Einladung.
Ich habe zum Anfang direkt eine Frage und zwar, du hast deine Beratungsfirma Paradigma genannt und das ist ein sehr interessanter Name, wie ich finde. Und ich habe das mal nachgeschlagen, was man denn eigentlich genau unter Paradigma versteht. Und da steht natürlich bei Wikipedia, mit Paradigma bezeichnet man die Gesamtheit von Grundauffassungen, die in einer historischen Zeit eine wissenschaftliche Disziplin ausmachen. Paradigmen spiegeln einen gewissen allgemein anerkannten Konsens über Annahmen und Vorstellungen wider, die es ermöglichen, für eine Vielzahl von Fragestellungen Lösungen zu bieten. Aber diese Paradigmen können auch wechseln. Beispiel, das da genannt ist, das geozentrische Weltbild und das heliozentrische Weltbild, was ja schon echt große Sachen sind. Und da eben vor dem Hintergrund deiner Expertise, stehen wir vor einem ökonomischen Paradigmenwechsel?
Ich glaube, das kann man schon so sagen. Auf der anderen Seite würde jetzt wahrscheinlich die Gegenannahme sein, dass wir uns ständig in irgendeinem Paradigmenwechsel befinden. Es hängt eben nur einfach vom Bereich und Thema ab. Aber da wir ja mittlerweile in einer, also unbestreitbar in einer Transition zu einem digitalen Zeitalter sind und schon seit einigen Jahrzehnten jetzt, was aber jetzt über die letzten, würde ich sagen, 5 bis 10 Jahre wirklich vorangetrieben wurde. Und das hat eben Impakte auf sehr viele Bereiche. Also du hast jetzt die Ökonomie angesprochen, aber ganz klar auch Finanzbereich und jetzt mit dem Thema zum Podcast zu tun, eben das Geldsystem auch.
Ja, ich frage mich so mit dem Paradigmenwechsel, also ich sehe den auch so und deswegen fand ich den Namen so interessant. Also Paradigmenwechsel ist was Riesengroßes, aber je länger ich mich mit diesem Geldsystem beschäftige, dem, wo es herkommt oder wie der Status quo ist und dem, was vielleicht in Zukunft kommt, desto eher würde ich das auch unterschreiben, dass man sagt, dieses analoge oder aus dem analogen System stammende Finanzsystem, Nationalstaaten, die ökonomischen Regeln mitbestimmen, hin zu einem digitalen System, wo irgendwie Grenzen nicht mehr so eine Rolle spielen, wo mehr Akteure mit auf den Markt kommen. Also für viele war das ja unvorstellbar. Wenn ich immer in der Finanzbranche unterwegs war, war das so, nein, es wird immer so weitergehen wie jetzt, wir passen das mal an, aber wir haben doch das bestehende System. Oder viele sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Zentralbanken irgendwann verschwinden. Aber das genau dasselbe hat man ja früher bei diesem geozentrischen Weltbild, hat man auch gesagt, na klar, alles dreht sich um die Welt. Und dann auf einmal war es doch anders. Dann hat man gemerkt, okay, die Sonne ist das Zentrum und wie könnte denn, wenn wir sagen, diese Digitalisierung ist dieser Umbruch, der stattfindet. Aus deiner Sicht, wie könnte denn ein neues System aussehen?
Da gibt es ein paar verschiedene Antworten darauf. Also zuerst einmal möchte ich nur noch kurz mal darauf zurückkommen, ja, auf den Paradigmenwechsel und das Geld. Also Geld ist ein richtig gutes Beispiel da, weil es ein sehr vielfältiges und vielschichtiges Konzept eigentlich ist, das sich ständig im Wechsel und in Veränderung befindet. Und das heißt, Geld eigentlich ist konstant in einem Paradigmenwechsel, wenn man so schaut. Und das hat jetzt auch, es ist jetzt ganz unabhängig von der Digitalisierung. Da muss man eben nur die Geschichte des Gelds schauen, die letzten 10.000, 20.000 Jahre, um zu schauen, wie sich eben dieses Konzept vom Geld, die Form, die es nimmt, über die Zeit konstant immer wieder ändert. Das heißt, was für Assets, was für Institutionen da in diesem System mitspielen, die Rollen, wie die verteilt werden und die Zuständigkeiten und so weiter, dass es eben, wie gesagt, in einem konstanten Flux ist. Und jetzt mit der Digitalisierung wird es eben einfacher für verschiedene Gruppen oder sogar Individuen, also Privatpersonen, ihre eigenen Assets ganz ohne große Probleme selber zu imitieren. Also Geld ist ein Ding, das können wir sehen. Dann haben wir zum Beispiel das Bargeld in unseren Briefbörsen und wir haben das Giralgeld in unseren Bankkontos. Zu einer Welt, wo wir Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von verschiedenen Vermögenswerten und Assets haben, die alle irgendwie zu einem Teil diese Funktion erfüllen werden. Und wie dieses Zusammenspiel denn da ausschauen wird, das ist da in meinen Augen sehr spannend. Und da sind noch sehr viele Fragen offen. Nicht nur von einer technischen oder ökonomischen Perspektive, aber ganz klar eben auch von einer regulatorischen und eben auch rechtlichen Perspektive.
Ich sehe das genauso wie du. Die Historie des Geldes, die ist total spannend und zeigt eigentlich, dass Geld sich so angepasst hat auch an die Entwicklung der Gesellschaft. Und deswegen ist es eigentlich zwangsläufig, dass man sagt, wir leben in einer digitalen Gesellschaft, wir sind super vernetzt, wir brauchen auch jetzt langsam mal digitales Geld. Und gleichzeitig hat Geld aber immer diesen Ruf oder diese Anforderung, so stabil und konstant wie möglich zu sein. Aber ist das nicht, birgt das nicht Konflikte in sich selber, dass man sagt, wir versuchen hier eine super Stabilität hinzukriegen und alles so zu lassen, wie es ist? Und gleichzeitig verändern sich ja aber die Umstände um uns herum. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Forschung bringt neue Ergebnisse hervor. Und ist das nicht problematisch, wenn man sagt, man versucht diese Stabilität unbedingt zu bewahren, Konstanz, anstatt zu sagen, eigentlich, was man bräuchte, ist ein sehr dynamisches Geldsystem, was flexibel ist, was sich anpassen kann an Veränderungen?
Aber das ist ja genau das, was das Geldsystem in den letzten 10.000 Jahren konstant gemacht hat. Es ist eben den Leuten nicht mehr so aufgefallen, weil es eben mit den ganzen Events und so weiter, die rundherum passieren, ein bisschen da untergeht. Also eben dieser Paradigmenwechsel, das ist ja auch ein großes, eine große Eigenschaft von diesen Paradigmenwechseln, dass man sie oft nicht mitbekommt, weil man so mittendrin ist und eben abgelenkt ist von all diesen verschiedenen Events, die man dann deuten will. Aber eigentlich den großen Paradigmenwechsel, der dem Ganzen unterliegt, kriegt man nicht so mit. Und eben das Geldsystem oder die Geldsysteme, die wir schon hatten, waren eben auch in einem konstanten Wandel. Die Stabilität bezieht sich meiner Meinung nach mehr auf den Wert des Geldes, also in einem gewissen Geldsystem gibt es ja eine Maßeinheit, also diese Unit of Account, und die sollte stabil bleiben, damit eben das Vertrauen in das Geld, was für eine Form das Geld auch immer annehmen wird, das ist in diesem Fall nicht so wichtig, aber ist, dass diese Grundstabilität, dass im Geld eben dieses Wertaufbewahrungseigenschaft wirklich gibt, dass die gewahrt wird. Aber die Form, die das Geld nehmen kann, diese ist eigentlich ständig und laufend wirklich am entwickeln. Und gibt es eine Art, ich würde sagen, Illusion von Fungibility. Das heißt, eigentlich unser Geldsystem, so wie es heute aufgebaut ist, besteht eben nicht nur aus Zentralbankgeld und Giralgeld. Aber da gibt es noch ganz andere Stufen und Layers von anderen Finanzpapieren, die eben von verschiedenen Emittenten ausgegeben werden, die auch unter gewissen Konditionen und in bestimmten Märkten als Geld zirkulieren. Und das heißt, das ist etwas, das gab es vor 20 Jahren noch nicht und das hat sich eben über die Jahre hinweg auf dem Markt so entwickelt, also ganz bottom-up, also nicht von top-down, von oben herunter diktiert, aber wirklich so eine organische, natürliche, wirklich Evolution von Marktteilnehmern. Und In meiner Meinung nach ist das genau das, was wir jetzt auch im Kontext von Blockchains sehen, mit zum Beispiel neuen Instrumenten wie Stablecoins, die auf dieselbe Maßeinheit aufbauen, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel den Euro oder in Amerika den US-Dollar, aber eben komplett andere Finanzinstrumente sind von verschiedenen Emittenten und die jetzt eben in dieses existierende Geldsystem hereindrängen, als eine Art machtgetriebenes, ja, Innovationsobjekt, wenn man sagen will. Und die Frage ist eben jetzt, wie kriegt man die in diese existierende Struktur so integriert, dass die entweder Teil des alten Systems werden oder müssen wir das existierende System mit den Rollen, die wir haben, so umbauen, damit diese neuen Formen von Geld da auch ihren Platz finden. Und das ist eben eine der großen Fragen oder eine der Weichstellung, wo wir gerade eben stehen.
Das finde ich einen super interessanten Punkt. Lass uns darauf gleich zurückkehren. Aber nur, um das nochmal zu klären, mit diesen neuen oder weiteren Geldformen, die du meinst. Meinst du da solche Sachen wie Aktien oder Staatsanleihen? Oder meinst du damit eher sowas wie Punkte, die ich sammeln kann beim Einkaufen, um mir davon andere Sachen zu kaufen?
All diese Sachen in der Zukunft, meiner Meinung nach, wenn sie eben digital sind und sehr einfach von einer Person zu anderen transmittierbar sind, können definitiv in den verschiedenen Kontexten als Geld zirkulieren. Aber so weit sind wir momentan noch nicht. Also ich habe jetzt eher von diesen Money-Market-Instrumenten geredet, also am Geldmarkt. Das heißt, Sachen wie Money-Market, Mutual-Funds und so weiter, was auch oft als Schattengeld oder eben also von dem Schattenbankensystem imitiert werden. Und das sind eben Instrumente, die in den 80ern/90ern entwickelt wurden, um eigentlich eine Art synthetisches Bankkonto aufzustellen. Und das wurde eigentlich aufgesetzt, weil es eine regulatorische Restriktion gab, dass man nicht Zinsen auf, was war es nochmal, auf irgendeinen Teil von eben Bankkonto zahlen konnte. Und da haben sich eben verschiedene Finanzakteure gedacht, okay, ja, dann kreieren wir einfach ein synthetisches Finanzinstrument, das eben dieses Bankkonto simuliert. Also fällt es außerhalb von diesen Regulationen und Restriktionen. Und so war eben dieser Money Market Mutual Fund born. Und der hat sich dann eben in diesen Finanzmärkten und spezifisch den Geldmarkt international so durchgesetzt, dass es wirklich zu einer Art Schattengeld geworden ist, die auch in großen Teilen dafür verantwortlich war für den Crash, den wir 2007-2008 gesehen haben. Aber wie der Name eben sagt, Schattengeld, das heißt, es war so lange in the Shadows, also verborgen, bis dass es eben komplett geknallt hat.
Und ist das problematisch für die Zukunft, dass man sagt, das existiert immer noch? Also wenn sich nichts ändert, passiert das dann automatisch, dass das wieder wächst und wieder zu einem Crash führen wird?
Das Potenzial ist definitiv da, weil es gab zwar verschiedene Measures und so weiter wurden genommen, um eben dem vorzubeugen, aber praktisch hat sich eigentlich in dem Sinne nicht so viel getan. Also was das jetzt für Probleme in die Zukunft bringt, ich glaube, es hängt viel damit zusammen, ob man dieses Schattengeld oder verschiedene Formen des Schattengelds überhaupt akkurat aufzeichnen kann und tracken kann. Und das war eines der großen Probleme, dass die Zentralbanken oft überhaupt nicht mal genau wussten, wie viel Geld jetzt überhaupt im Umlauf ist, weil sie überhaupt keine Möglichkeit hatten, dieses Schattengeld da überhaupt zu tracken oder zu quantifizieren. Und jetzt mit diesen neuen Assets, die eben eine ähnliche Rolle wirklich haben, wie zum Beispiel Stablecoins, aber eben nicht nur Institutionen zur Verfügung stehen, aber auch eben normalen Firmen, Retail-Users, Individuen und so weiter, weil diese auf eben öffentlichen Blockchains emittiert werden, gibt eben diese Transparenz, die diese Blockchain-Systeme haben, eröffnen eben ganz neue Möglichkeiten und bringen eben viel mehr Transparenz in dieses ganze System. Das heißt, das ist eigentlich in dem Sinne eine, würde ich sagen, positive Entwicklung. Aber um das Ganze dann wieder in den Kontext zu setzen, also von dem ganzen Schattengeld in diesen institutionellen Geldmärkten, da reden wir wirklich von Billionen Dollars. Stablecoins, da sind wir bei ungefähr 50 Milliarden im Moment. Also das sind noch Riesenwelten dazwischen.
Super spannend. Lass uns da gleich mal einsteigen. Wir sind ja jetzt schon mitten im Thema drin. Ein wichtiger Treiber von diesem Paradigmenwechsel, über den wir gesprochen haben, ist definitiv der Begriff Blockchain im weiteren Kontext. Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal genannt. Und interessanterweise auf deiner Website habe ich dazu gelesen, diese Beschreibung, die meisten Projekte brauchen keine Blockchain, Punkt. Was ist überhaupt eine Blockchain? Der Begriff umfasst so vieles, dass er alles bedeutet und nichts. Vielleicht erklärt sich daraus die Anziehungskraft eines fast schon mythischen Katalysators für Wandel innerhalb von Organisationen, über Unternehmensgrenzen hinweg und auf der breiten Marktebene. Doch genau das gibt Blockchain seine Superkraft. Als ein abstrakter Mittler des Wandels treibt es die Veränderung von Systemen und Prozessen voran und am allerwichtigsten die Art, wie wir denken. Das finde ich, da spricht schon viel auch aus deiner Forschungsarbeit heraus, die du gemacht hast, aber wir müssen da mal ganz von vorne anfangen. Sag mal, Blockchain, was ist das eigentlich genau?
Ja, das ist eben die große Frage. Also du hast es ja schon angesprochen, da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen darüber. Und interessanterweise jetzt nach über 11 Jahren Bitcoin haben wir noch immer keine einheitlich anerkannte Definition von einer Blockchain. Was natürlich eine Reihe Probleme nach sich zieht. Aber ja, was sind Blockchains? Also Blockchain ist eigentlich nur eine sehr simple oder spezifische Form einer Datenstruktur. Also wenn man jetzt wirklich bei den technischen Level bleiben will, und das gibt's seit den frühen 90er Jahren. Also die Idee, dass man eben verschiedene Blöcke von Dateien aneinander ketten kann und diese mit kryptografischen Methoden so aneinander linken kann, dass eben sobald, wenn man jetzt Daten in einem bestimmten Block ändert, dass sich eben dann, dass das sofort bemerkbar ist. Das heißt, als Datenstruktur gibt es schon verschiedene Anwendungen, aber wie gesagt, vor 20 Jahren hat keiner da irgendwie ein großes Thema gemacht, dass sie eine Blockchain benutzen. Das Wort, das gab es überhaupt noch nicht. Seit Bitcoin, was die meisten Leute jetzt unter einer Blockchain verstehen, ist eher ein ganzes System, das diese Datenstruktur benutzt, ohne zentralen Betreiber, wo eben ein Netzwerk aus verschiedenen Teilnehmern gemeinsam Buch führen können über Sachen, die passieren. Also das können Transaktionen sein, das können Geschehnisse sein, was auch immer. Und diese Teilnehmer sollen eben die Gewissheit haben, dass jeder eine genau gleiche Kopie dieses Kontobuchs hat. Und das ist eben diese ganze raison d'être von diesem Blockchain-System ist eigentlich zu garantieren, dass all diese verschiedenen Teilnehmer, die sich eben nicht unbedingt kennen müssen, dass die immer die Gewissheit haben, dass das, was sie sehen, also ihre Kopie des Buchs, genau dasselbe als das Buch aller anderen sind. Dieses Konzept wurde aber jetzt trotzdem so, ich würde mal sagen, ausgedehnt und verformt, dass es eben, wie du vorhin schon angesprochen hast, eigentlich alles und überhaupt nichts beinhaltet. Und da sind wir eben, als wir vor 2 Jahren eine Studie gemacht haben, wollen wir mal schauen, okay, was ist denn jetzt überhaupt der Impact dieser Blockchain-Technologie spezifisch jetzt auf Firmen und Großinstitutionen gesehen? Und was wir herausgefunden haben, ist eigentlich, dass die meisten Projekte, die wir uns angeschaut haben, das war eine Liste von über 60 Projekten, die anscheinend eine Live-Blockchain haben, dass eigentlich, ich glaube, es war über 3/4, also um die 80%, dass diese eigentlich überhaupt nichts mit einer Blockchain in dem Sinne, wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, zu tun haben. Das ist mehr eine Art Buzzword wirklich ist, die einfach ein IT-Projekt oder eine IT-Infrastruktur bezeichnet, die von verschiedenen Teilnehmern geführt wird. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ja, weshalb ist das denn der Grund? Also warum muss man jetzt dieses Blockchain-Label da dran hängen? Und da sind wir mit einem neuen Konzept gekommen, das wir eben Blockchain-Meme genannt haben, also ein bisschen Anlehnung an diese Internet-Memes, dass es eben nicht um das System selbst geht in diesen Fällen, aber es geht mehr um eben diese Katalysatorrolle, die dieses abstrakte Konzept, dieses Buzzword, was eben die Leute fasziniert und was die Leute zuhören lässt und was die Leute auch dazu treibt oder antreibt, mal die eigenen Denkstrukturen, die eigenen Konzepte, Systeme und so weiter mal zu überdenken und dann vielleicht auch Änderungen zu bringen. Und es ist also wirklich in diesem Sinne, wo viele der Projekte, die sich heute als Blockchain verkaufen, eigentlich mehr dieses abstrakte Konzept benutzt haben, um überhaupt das Projekt voranzutreiben.
Und das finde ich ja das Interessante an der Studie, warum ich die damals so gerne gelesen habe oder was so mein Aha-Moment war, was eben positive und negative Effekte gleichermaßen hat. Also das beste Beispiel, das war erst vor einigen Tagen jetzt, da wurde der digitale deutsche Impfpass wurde bekannt gegeben, über welches System das gemacht werden soll. Und da stand in einem Artikel drin, die Daten werden dann gespeichert von diesem System und in 5 Blockchains abgelegt. Und das war so, Da hast du auch gesehen an den Reaktionen im Internet, dass das total konfus war, auf jeder Ebene. Also das war journalistisch nicht sonderlich gut gemacht, das da so ohne weitere Erklärung reinzuschreiben. Aber das hat auch die Leute, kam mit den wildesten Spekulationen an. Und da würde ich jetzt vielleicht anfangen, dass wir vielleicht erstmal über den negativen Effekt sprechen. Denn wir hatten ja diesen riesigen Blockchain-Hype. Alles wurde vermarktet mit dem Begriff Blockchain. Projekte, die sonst nie auf Interesse gestoßen werden. Also ich weiß noch, der Journalismus sollte gerettet werden mit Blockchain. Das Klima sollte gerettet werden mit Blockchain. Alle Autos sollten autonom fahren mit Blockchain. Kriege verhindert werden, but with Blockchain. Und da ist ja ganz lange, sind all diese Projekte gescheitert. Und wir sehen auch, jetzt gab es diesen Artikel über IBM, die ja ganz lange auch ein Vorreiter waren in dem Bereich Blockchain for Business. Bei dem es hieß, ja, das wird ganz massiv, wurde das zurückgefahren, weil einfach die Erträge zurückblieben und technisch auch nicht diese Umsetzung kam. Und interessanterweise sitzen die jetzt aber wieder mit im Boot bei dieser Blockchain-Lösung für den digitalen Impfnachweis, was so skurril ist. Und wenn du wirklich diese Kommentare liest im Internet, die einen sagen, ja, aber der Energieaufwand, da ist was mit Blockchain, das verbraucht so viel Strom, das ist doch total unsinnig. Und die anderen sagen, ja, warte mal, das ist gar keine Blockchain, die wollen was mit DLT machen, Distributed Ledger Technology. Und das ist total konfus. Und ich muss sagen, eigentlich dieser Begriff Blockchain, für mich ist der so ein bisschen verbrannt. Weil, wie du schreibst auf deiner Website, es kann alles und nichts bedeuten. Und es wurde von so vielen Leuten, wurde der verwendet, Versprechungen zu machen, die aber letztlich nicht haltbar sind auf eine gewisse Art und Weise. Denkst du, man müsste den Begriff vielleicht doch einfach langsam beerdigen, weil er so wenig konkret ist und weil man einfach... Ja, alles, was mit Computern oder mit Datenbanken oder mit Netzwerken zu tun hat, klebst das Label Blockchain dran, verkauft sich zwar toll, aber ist irgendwie gar nicht innovativ?
Also ich habe die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, dass wir irgendwann mal eine klare Definition und Taxonomie dazu haben werden. Ob jetzt die Lösung ist, das Wort einfach aus dem, ich sage jetzt mal, Wörterbuch da zu verbannen, ich weiß nicht, ob das jetzt die perfekte Lösung ist, weil dann müssen wir trotzdem noch immer eine Alternative haben und die gibt's auch nicht. Vielleicht müssen wir mal einfach anfangen, die Sachen einfach danach zu benennen, was sie eigentlich wirklich sind oder tun. Und wenn wir eben von einer IT-Infrastruktur sprechen, die eben verteilt ist, sprich gemeinschaftlich von verschiedenen Teilnehmern geführt wird, da gibt es eben schon existierende Wörter, die wir dann ganz gut dafür benutzen können. Also ein verteiltes System oder eine verteilte Datenbank, ohne jetzt auch noch eben Blockchain da irgendwie dran kleben zu müssen. Mit dieser ganzen Vermarktungsrolle auch, also du hast es gerade auch angesprochen, dass eben Blockchain wurde ab 2015 wirklich, aber 2017, 18 war es, würde ich sagen, ist wirklich der Peak, war ja eine perfekte Vermarktungsstrategie. Also alles, wo man dieses Blockchain-Label da dran gehängt hat, das hat einfach furchtbar geboomt, also mindestens in the short term. Aber jetzt heutzutage sehe ich irgendwie das Gegenteil davon. Also jetzt 2021 ist es eher so, dass die Leute eine gewisse Skepsis entwickelt haben und wahrscheinlich eben als Resultat von diesen großen Versprechen, die in vielen Fällen eben nicht eingehalten wurden oder angetreten sind. Und jetzt ist es eher so, dass die Projekte, die wirklich eine Blockchain benutzen und wo es auch Sinn macht, dass die das oft nur im Kleingedruckten überhaupt erwähnen. Das heißt, dass es mehr und mehr so in den Hintergrund schwindet, eben gerade, weil es eher momentan die gegenteilige Reaktion auslöst bei den Leuten. Das heißt, das ist auch eine sehr interessante Entwicklung, die wir beobachten können.
Und da bist du ja schon so ein bisschen im positiven Bereich. Und das fand ich eben interessant. In eurem Bericht hattet ihr geschrieben, dass dieser Begriff halt auch dieses Potenzial bietet. Projekte, die vielleicht auch tatsächlich sinnvoll sind und umgesetzt werden müssen, aber zum Beispiel jetzt kein Gehör finden würden, in der Chefetage da Budgets freizugeben, dass man sagt, naja, da ist hier Blockchain und sowas. Und auf einmal werden alle hellhörig und man kann sozusagen Innovation fördern, zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens, in dem einfach gesagt wird, wir machen jetzt auch was mit Blockchain. Und dann schon irgendwie so Bewegung reinbringen. Ist es das vielleicht auch, was du meinst mit diesem Satz? Also es treibt die Veränderung von Systemen und Prozessen an und am allerwichtigsten die Art, wie wir denken, dass man sich vielleicht auch einfach anfängt, damit zu beschäftigen und dann auch zu sehen, naja, Blockchain an sich funktioniert jetzt vielleicht gar nicht, die technische Lösung in meinem Konzept oder das, was ich machen will. Aber irgendwas bleibt hängen, dass man sagt, okay, vielleicht können wir uns mehr in Netzwerke, in Kollaboration auf technischer Ebene, vielleicht gibt es da neue Systeme, auch wie du sagst, es kommen ja neue Projekte, die das dann auch tatsächlich nützen. Es ist ja nicht so, dass es kein einziges Projekt gibt, für das eine Blockchain irgendwie sinnvoll ist, sondern es sind halt sehr spezifische Anwendungsfälle. Ist das so dieser Punkt, dass du sagst, dieser Begriff ist eher so eine, ja, wie du schon sagst, Katalysator ist eigentlich etwas, im Chemischen bedeutet Katalysator ja, es vereinfacht eine Reaktion, aber wird eigentlich gar nicht selbst verbraucht. Am Ende kannst du den Katalysator wieder rausnehmen aus der Reaktion und hast ein gutes Ergebnis, aber effizienter bekommen. Ist das vielleicht wirklich, muss man Blockchain so sehen, dass man sagt, okay, wir müssen da durch, dass jetzt alle mit diesem Begriff um sich werfen und auch verschiedene Sachen meinen und dadurch kriegen wir aber so eine Geschwindigkeit in den Wandel rein irgendwie, weil alle sind begeistert, alle wollen mitmachen. Die Leute, die vielleicht auch so ein bisschen resistent gegen Wandel sind, die werden aufgeschreckt und kriegen so die FOMO, dass sie jetzt mitmachen müssen. Aber am Ende wird es vielleicht wirklich sehr wenig Projekte geben, die tatsächlich was mit einer Blockchain machen. Da nehmen wir dann den Katalysator wieder raus aus der Reaktion. Aber irgendwie Zustand vorher, Zustand danach, sind wir enorm schnell, enorm weitergekommen?
Absolut. Also das würde ich glatt so unterschreiben. Ich will nur dazu anmerken, dass der Begriff, diese Katalysatorrolle jetzt schon ein bisschen wieder abgenutzt wird. Also das habe ich ja gerade angesprochen auch, dass die Leute es jetzt eher wieder, ja, also in den Hintergrund rücken, eben weil der Begriff jetzt ein bisschen abgenutzt ist und die Skepsis jetzt schon wieder überhand nimmt. Aber es war eben vor allem in den letzten 3 oder 4 Jahren, wo diese Katalysatorrolle einen großen Impact wirklich gehabt hat. Und den größten, würde ich sagen, ist in diesen globalen Supply Chain Ketten, also diesen Lieferketten, aber auch ganz klar in der Finanzmarktinfrastruktur. Und hier reden wir wirklich von Systemen, die normalerweise aus ganz komplizierten Netzwerken von isolierten Datenbanken, die von verschiedenen Firmen betrieben werden, verschiedenen Dienstleistern, die irgendwie immer wieder müssen miteinander abgestimmt werden. Keiner weiß genau wie, wo, wann und trotzdem irgendwie funktioniert's. Aber es kommt eben mit erheblichen Kosten, erheblichen Fehlerpotenzial, manueller Arbeit und so weiter und so fort. Also da gibt's eine ganze Liste. Und die eigentliche Lösung zu all dem wäre ganz klar einfach ist gut gesagt, das ist ja gerade das Problem. Aber ist eben, dass man all diese Teilnehmer an diesen Lieferketten oder in diesen Netzwerken zusammenbringt an einen Tisch und daneben sagt, okay, wie können wir jetzt einen globalen Datenstandard und klare Prozessschritte da einführen, die von jedem eingehalten werden, so dass wir nicht wieder mit 1000 verschiedenen Sprachen miteinander irgendwie kommunizieren müssen, aber uns auf eine einzige Sprache einigen, das heißt einen globalen Datenstandard. Und das klingt in der Theorie eben einfach, also sehr einfach, aber in der Praxis ist es fast unmöglich, eben diese sehr diverse Schar, sagen wir so, von diesen, sagen wir mal, Finanzteilnehmern in dem Bereich da zusammenzubringen, weil das sind ja auch Firmen wie Geschäftsbanken, andere Marktteilnehmer, die alle komplett verschiedene Interessen haben. Und wie bringt man die überhaupt da zusammen? Und es ist genau in dem Kontext, wo dann eben so ein Hype getriebenes Wort, das jeden eben aufhorchen lässt und gewisse Erwartungen auch ein bisschen raised eben, dass das eine Art Einstiegsmittel sind, um diese Leute überhaupt an den Tisch zu kriegen und um dann über den eigentlichen Datenstandard zu diskutieren. Das heißt nachher, dass das resultierende Projekt hat vielleicht überhaupt nichts mit Blockchain zu tun, aber trotzdem hat es noch immer dieses Label Blockchain, weil das eben der Hauptkatalysator wirklich dazu war, um das Projekt überhaupt voranzubringen. Und da möchte ich auch noch dazu anmerken, was viele Bitcoiners oder eben auch, sag ich jetzt mal, Leute aus den öffentlichen Public Blockchains, ja, mit sehr abfälliger Kritik oft über diese sogenannte Corporate oder Enterprise Blockchains reden und immer wieder darauf hinweisen, dass es eben keine richtigen Projekte gibt, die jetzt nach 4 oder 5 Jahren darauf laufen. Da gibt's einen ganz guten Grund dafür, weil hier reden wir, wie gesagt, von riesigen Netzwerken mit Teilnehmern aus verschiedenen Ländern und so weiter. Und wir gehen von Upgrades und Modernisierung einer existierenden Finanzmarktinfrastruktur. Das sind Projekte, das ist etwas ganz anderes als so eine kleine Applikation zu entwickeln. Das heißt, hier reden wir wirklich von Mission Critical Infrastruktur und das sind einfach Projekte, die brauchen Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, um eben implementiert zu werden. Und deshalb ist es auch einer der Gründe, warum wir erst jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren so langsam eben die Resultate dieses Blockchain-Memes in der Praxis auch sehen, also die positiven Resultate, wohlmerkend, dass diese Projekte eben jetzt endlich aus diesen Pilot-Regimes kommen und jetzt auch wirklich in der Wirklichkeit benutzt werden. Das heißt, da gibt es eben diesen Time-Lag. Und was wir mit mehr Institutionen zu tun haben, also in einem gewissen institutionellen, regulierten Kader oder Kontext arbeiten, was dieser Lag oder dieser Delay eben immer größer wird.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das ist so meine Beobachtung, diese Kritik beruht halt oftmals auf diesen vollkommen überzogenen und falschen Versprechungen. Ich glaube, es ist ein Kommunikationsding, dass die Projekte, die sich mit Blockchain so ein bisschen hübsch machen wollen, damit sie wahrgenommen und umgesetzt werden, die schreiben halt viele oder haben vor einiger Zeit viele Sachen reingeschrieben, wo eben von Anfang an klar war, dass das überhaupt nicht umsetzbar ist, gar nicht realistisch, weil, wie du ja gesagt hast, dieses grundsätzliche Blockchain-Konzept ist schon 30 Jahre alt, also, und da hat sich lange überhaupt niemand dafür interessiert. Und es wurde halt so viel Schindluder getrieben mit diesem Begriff, also einige der größten Betrugsfälle überhaupt im Internet wurden halt mit dem Blockchain-Begriff vermarktet und das sind gigantische Summen, die da einfach verloren gegangen sind. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Abwehrreflex, weil diese Grauzone, es ist nicht immer erkennbar, wer benutzt den Begriff Blockchain tatsächlich mit betrügerischen Absichten und wer benutzt den eben mit diesem konstruktiven Element des Memes. Und dass da diese Grenze halt nicht erkennbar ist, wer benutzt das einfach nur, um das schnelle Geld zu machen und ist überhaupt nicht interessiert daran, die Gesellschaft oder das Finanzsystem oder irgendwas voranzubringen, etwas aufzubauen. Und wer hat da ein gutes Konzept, wer will da mal einen Prototypen bauen oder auch sagen, okay, wir benutzen das jetzt als Startpunkt, um langfristige Entwicklung anzustoßen. Und ich glaube, da rührt so diese Aggression gegen diesen Begriff Blockchain her, den du auch wirklich immer findest, noch im Internet jetzt zurzeit. Und deswegen ist es, ich finde ihn halt ganz schwierig zu verwenden. Und ich weiß auch nicht eben, ob das noch sinnvoll ist, heute mit Blockchain-Projekte zu labeln, um damit einen positiven Effekt zu erzielen. Außer eben, wenn es um deutsche Bürokratie geht. Da zieht es immer noch ganz gut.
Es kommt nicht nur in Deutschland.
Wie ist denn so aus deiner Erfahrung, also ich fand auch sehr interessant diesen Kontext Blockchain as an excuse. Das hattet ihr auch in eurer Studie damals drin, dass eben dieser Begriff, der wird an einem Projekt rangeklebt. Oder ich habe das auch häufiger gehört, dass in Banken zum Beispiel eine Bank hat eine Blockchain-Abteilung gegründet, weil man das ja jetzt machen musste. Aber nach außen war das immer hui und nach innen, jetzt mal ganz profan gesagt, saß da irgendwie der Praktikant und hat ein bisschen Ethereum-Lehrgang gemacht. Sonst ist da aber nichts passiert. Viele Projekte für die Tonne. Würdest du sagen, das ist auch aus deiner Erfahrung in der freien Wirtschaft, ist das ein großes Thema? Also dass auch um den Begriff Blockchain einfach immer noch so ein Hype erzeugt wird, dass man sagt, ja, wir haben was mit Blockchain gemacht, aber eigentlich hat man gar nicht wirklich was gemacht?
Also die meisten Firmen, die haben schon irgendwie damit experimentiert, aber wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, also das reicht von bis, also von dem Praktikanten, der da mit ein paar Ethereum Smart Contracts da rum experimentiert, zu wirklich Teams, die mittlerweile, wie zum Beispiel bei JP Morgan, ein paar hundert Leute haben und die wirklich da eine große Infrastruktur und Assets und alles dahinter haben. Ich glaube, die meisten haben sich eben zu viel von diesen großen Versprechungen da blenden lassen und haben als Resultat davon auch nach den falschen Dingen gesucht oder geforscht und dann eben ganz klar sehr schnell diese Limitierungen und Restriktionen da rausgefunden und es dann wahrscheinlich abgetan als etwas, das sie nicht unbedingt benutzen können. Und damit war eben dieser ganze Blockchain-Experiment, das war dann eben damit abgeschlossen, würde ich sagen. Und da ist vielleicht das Problem ein bisschen, dass man eben auf den falschen, ja, nach den falschen Sachen gesucht hat vielleicht und deshalb eben jetzt vielleicht eine mehr ablehnende Meinung dazu hat. Also wie gesagt, in den letzten 1-2 Jahren habe ich, wie gesagt, das Gefühl, dass eben Blockchain immer als Begriff immer mehr abgenutzt wird und deshalb immer weniger Potenzial hat, um diese Katalysatorenrolle da zu erfüllen. Aber was du auch angesprochen hast mit Blockchain as an Excuse, also das war eher, um damit Projekte, interne Projekte in großen Firmen anzusprechen oder bezeichnen, die eben ansonsten kein Budget bekommen hätten. Aber indem man dann dieses Blockchain-Label da rangehangen hat, dann war eben der Chef zufrieden und hat dann eben ein Budget freigegeben. Und das heißt, auch wenn den Ingenieuren und den technischen Leuten von Anfang an klar war, wir benutzen überhaupt nichts mit Blockchain, aber es ist eben ein gutes Vermarktungskonzept, dann benutzen wir das einfach. Das heißt, es wäre mehr als so ein internes, in großen Organisationen eben ein internes Argument sammeln, so, um da eben auch in diesem Wettbewerb, der ja auch in jeder Organisation von diesen Sizes da herrscht, um dann, ja, ein bisschen die Überhand gegenüber von, sagen wir, einem anderen Department oder einer anderen Division zu haben. Aber was ich jetzt persönlich mehr interessant finde, ist nicht diese interne Anwendung, aber eher die Anwendung zwischen verschiedenen, also auf dem Ökosystem-Level, das heißt zwischen verschiedenen Teilnehmern. Weil da ist wirklich dieser Need eben, um eine globale Datenstruktur und eine globale einen Standard zu haben, für was eine Industrie auch immer. Und diese richtigen langfristigen, auch wirklich positiven Effekte bekommt man meiner Meinung nach erst, wenn man eben diese verschiedenen Teilnehmer da zusammenbringt. Und deshalb finde ich diesen ganzen Blockchain-Meme als so, sag ich mal, firmenübergreifend, hat es viel mehr Potenzial als eben als ein internes Mittel, was eben, wie gesagt, auch immer mehr abgenutzt wird oder abnutzt.
Also ich höre so ein bisschen raus, Standardisierung ist das große Argument. Aber lass uns jetzt noch mal ein bisschen konkreter werden. Es gibt ja ganz konkrete Projekte. Also es gibt ein paar Blockchains. Es gibt die Bitcoin-Blockchain, es gibt die Ethereum-Blockchain. Das sind, wie du es auch schon vorher gesagt hast, diese offenen, permissionless, also jeder kann daran teilnehmen, Blockchain. Wie viele Blockchains gibt es sonst noch, wo du denkst, die sind in diesem Kontext relevant? Es gibt ja die einen, die sagen, wir brauchen eine Blockchain. Zum Beispiel, wir haben die Bitcoin-Blockchain und die ist ja nicht nur dafür da, Geld zu transferieren. Also das ist schon irgendwie der primäre Zweck, jetzt Bitcoins hin und her zu schicken. Aber wir sehen ja, es gibt da neue Layer-2-Applikationen, wie das Lightning-Netzwerk, wo man tatsächlich eigentlich bezahlen kann. Und dann diese Bitcoin-Blockchain übernimmt die Funktion eben in einem dezentralen Netzwerk, wo niemanden kennt, wo man niemandem vertrauen muss, eben eine gewisse Wahrheit herzustellen oder eine Datenintegrität und eine Verlässlichkeit. Und die einen sagen, das ist so die Infrastruktur für das Internet der Werte, was jetzt kommen könnte, zusätzlich zu dem Internet der Informationen, was wir bisher haben. Und die sagen dann, naja, wir brauchen aber nicht unendlich viele Blockchains in dem Kontext. Ist es so, gerade vielleicht auch mit dem Hinblick auf den Bereich Geld, was ist so dein Eindruck? Also wird es doch noch dazu kommen, dass wir sagen, wir haben ganz viele Blockchains? Ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, wenn man alles Blockchain nennen kann, dann ist diese Antwort auf jeden Fall ja, weil jede Datenbank, die entsteht, nennt man Blockchain, dann haben wir Millionen davon. Aber wenn wir nach so einer härteren Definition gehen und sagen, es geht wirklich darum, Dinge zu verifizieren und es geht um ein dezentrales Netzwerk, also wirklich um diese Kernidee einer Blockchain. Brauchen wir dann mehrere oder viele oder ist das sogar gut? Oder wäre es doch sinnvoll zu sagen, als Infrastruktur reicht eigentlich eine, auf die wir alles aufbauen?
Ich würde sagen, dass die Welt würde am effizientesten sein und am besten laufen, wenn wir ein einziges System hätten, worüber alles laufen würde, mit einem globalen Datenstandard, einer einzigen Sprache, also wie gesagt, alles auf einen einzigen Standard reduzieren. Das ist eben aus vielen Gründen nicht möglich und auch in meinen Augen überhaupt nicht wünschenswert. Und ich glaube, das kann man eben also ein bisschen Richtwert benutzen auch, wie sich diese ganze Lage mit diesen verschiedenen Blockchains entwickeln wird. Also zuerst einmal kann eben jeder seine eigene öffentliche permissionless Blockchain selbst kreieren und dann eben launchen und so weiter. Und da gibt's keinen, der einen daran hindern kann. Und das haben wir ganz klar gesehen 2011, 12, als die ersten alternativen Blockchains da aufkamen, da wollte auf einmal jeder seine eigene Kryptowährung haben. Und das ging eben nicht via Tokens wie heute über Ethereum, aber man musste auch die gesamte Infrastruktur mit aufbauen, also eine ganz eigene Blockchain aufbauen damit. Jetzt haben wir eben Plattformen wie Ethereum, die sich eben viel mehr als eine Art foundational Infrastruktur sehen, wo andere Leute dann ihre eigenen Applikationen und Vermögenswerte und was auch immer darauf laufen lassen können. Aber das ist ein Trend, den haben wir eher erst ab 2014, 15 gesehen. Und als Resultat davon gab es eben viel weniger neue Blockchains oder viel weniger neue Netzwerke, die sich darauf formiert haben. Aber die meisten haben einfach gesagt, okay, wir sind eigentlich nur eine Applikation und jetzt benutzen wir schon eine der existierenden Blockchain-Plattforms. Jetzt hat's alles danach ausgesehen, als würde Ethereum ganz klar den Markt dominieren und wenn wirklich alle Applikationen über einen gewissen Zeitraum mehr und mehr wirklich zu diesem Ethereum-Ökosystem und dieser Plattform tendieren werden. Aber natürlich, wie es kommen musste, hat Ethereum dieselben Probleme wie Bitcoin, weil es eben auf ähnlichen Prinzipien aufgebaut ist. Das heißt, dass wenn diese Systeme populär werden und viele User sie benutzen wollen, dann werden sie eben sehr unhandlich und sehr, sehr schwer zu nutzen, weil sie eben um diese verschiedenen Proprietäten, unter anderem diese Zensurresistenz, um diese eben zu behalten, müssen sie eben verschiedene Trade-offs eingehen, die dann auch nach sich ziehen, dass es gewisse Limits gibt in bezüglich der Performance, bezüglich den Transaktionsgebühren und so weiter. Und da gibt es eben jetzt eine ganze neue Reihe von Blockchain-Netzwerken, die zumindest behaupten, sie hätten jetzt, ich würde nicht sagen den heiligen Gral gefunden, aber andere technische Innovationen mit da reingepackt, wo man eben viel mehr Performance und andere Proprietäten haben kann, ohne unbedingt dafür an Sicherheit und anderen Faktoren einzubüßen. Und ob diese Behauptungen jetzt der Wirklichkeit entsprechen oder nicht, also ich würde sagen, das wird die Zeit uns sagen. Aber wie gesagt, hat man jetzt wieder eine ganze neue Reihe von alternativen Netzwerken, die jetzt miteinander im Wettbewerb stehen. Das heißt, also es war jetzt eine sehr lange Antwort, aber um es kurz mal, also einen kleinen Schlusspunkt runterzusetzen, meiner Meinung nach wird es immer ein ganzes Ökosystem von verschiedenen Netzwerken geben, die verschiedene Funktionen haben, die auf verschiedenen Prinzipien aufgebaut sind. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Sache. Wir müssen nur schauen, wie wir diese Netzwerke auch miteinander so verknüpfen können, dass man auch als User von einem Netzwerk auf das andere irgendwie da eintreten kann, ohne dass man wieder diese kompletten Silos aufbaut und damit eigentlich eine Struktur, wie wir oder ein System damit aufbauen, dass das eigentlich genauso ausschaut wie das, was wir damit abwechseln wollten.
Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang, die mir sich stellt oder die Herausforderung, vor der ich auch oft stehe, und deswegen frage ich dich jetzt einfach, wie behältst du in diesem gesamten Ökosystem den Überblick? Denn genau das, was du ja gesagt hast, eigentlich, das entwickelt sich so schnell. Das ist ein riesiges Experimentierfeld. Und wenn man sich die Historie anguckt, du hast es gesagt, am Anfang wollten alle irgendwie eigene Blockchains bauen und haben die Infrastruktur aufgebaut. Das war so diese Zeit der Altcoins. Dann gab es mal die Zeit der Bitcoin-Klone, wo irgendwie versucht wurde, schnell Geld damit zu machen, indem man einen Coin erfunden hat, der auch irgendwie Bitcoin hieß. Und dann hat man gesagt, hier, der performt viel besser, du kannst viel reicher werden. Da gibt es irgendwie 50 Coins, die alle Bitcoin im Namen hatten. Dann gab es irgendwie diese Smart Contract Plattform, Ethereum ist die bekannteste davon, darüber hatten wir gesprochen, da gibt es jetzt auch ganz viele von, dann gab es den Trend der Stablecoins, dann gab es die ICOs, dann Decentralized Finance ist ein ganz großer Trend, jetzt wird gerade groß NFT, Non-Fungible Tokens nochmal aufgewärmt, also dass man einzelne einmalige Tokens haben kann, also da gab es ja mal die CryptoKitties, digitale Katzen, die man sammeln konnte, jetzt wird gerade Tweets werden irgendwie für viel Geld versteigert davon. Das ist so viel Information. Und vieles davon ist halt wirklich so ein Strohfeuer, wo man sagt, aha, ganz nett, und dann ist es wieder weg. Wie machst du das? Wie erkennst du die langfristigen Trends? Woher weißt du, worauf du dich konzentrieren musst? Oder anders gesagt, wenn man sich mit diesem Themenbereich beschäftigen möchte, was wäre so dein Tipp? Wie schafft man es da nicht unterzugehen in dieser Flut von Informationen? Weil man muss ja unglaublich viel Fachwissen eigentlich, um so Konzepte bewerten zu können, muss man sie ja die White Papers lesen und technisch sich ein bisschen einarbeiten und von Ökonomie Ahnung haben. Wie schaffst du das, da den Überblick zu behalten? Wie kann ein Otto-Normalverbraucher da sagen, okay, ich interessiere mich dafür, ich möchte auch wissen, was langfristig irgendwie relevant ist?
Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es leider keine einfache Antwort drauf oder eine Anleitung, wie man das machen könnte und alles unter einen Hut bekommt Also ich mache das jetzt seit ungefähr 7 Jahren, mehr oder weniger Vollzeit. Und das ist eben mein Job, da mehr oder weniger alles mitzubekommen, was gerade passiert und diese Trends eben da zu identifizieren. Aber es war schon vor ein paar Jahren unmöglich, weil es einfach so viel Innovation, so viele Projekte in diesem Ökosystem gibt. Aber mittlerweile ist es komplett unmöglich. Also man müsste schon ein ganzes Team von Analysten haben, nur um überhaupt mal informiert zu werden über alles, was an einem einzigen Tag passiert. Das hat Dimensionen angenommen. Da kann kein normaler Mensch mehr irgendwie mitkommen. Und auch wenn man sich dann eben die Mühe machen will, um auch wirklich in die Details zu gehen, also du hast gerade gesagt, da muss man White Papers lesen und so weiter und so fort. Und dann ist man die nächsten 20 Jahre damit beschäftigt, die letzte Woche aufzuarbeiten. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Deshalb, was für mich gut funktioniert, ist, sich nicht in den Details zu verirren. Das heißt, nicht die ganze Zeit jetzt auf Twitter und anderen Kanälen da vernetzt zu sein und auf jede News da anzuspringen und sich dann da zu verlieren. Aber wirklich so einen Schritt zurückzunehmen und dann auch mal existierende Frameworks, Kategorien und Modelle, die man eben mehr von, ich sage jetzt mal, in anderen Bereichen zum Beispiel kennt, aber auch von dem System, das man eben jetzt, das man abwechseln will und eben dann mit diesen mehr etablierten Denkmodellen eben diese neuen Sachen analysiert. Und da kommt man oft auf ganz interessante Erkenntnisse, dass es eigentlich oft Sachen sind, die schon sehr gut erforscht sind und wo die Konzepte ganz klar sind, die aber nur eben eine neue Form annehmen. Aber jeder verliert sich in der Form und vergisst eben komplett, dass dieses Konzept schon sehr gut etabliert ist. Das heißt, ja, also wie gesagt, kann ich leider keine gute Antwort darauf geben. Jeder muss ein bisschen für sich selbst schauen, aber ich würde sagen, man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass eben alles so super technisch klingt und jeder so super smart da rüberkommt, der darüber redet, weil das ist auch etwas, das, also was ich persönlich sehr oft gemerkt habe, je überzeugter jemand in diesem Bereich über eine gewisse Idee spricht, desto weniger normalerweise versteht er von dem Thema wirklich. Das heißt, dass eigentlich die Leute, wo es sich wirklich lohnt zuzuhören, dass das eigentlich oft die sind, die sich am schlechtesten selbst vermarkten, weil die eben am meisten Selbstzweifel haben. Und das heißt, das sind eben nicht die, die auf der Frontpage, auf Coindesk und anderen Kanälen sind, aber das sind eher die, die sich mehr im Hintergrund halten und ihre Meinung eben nur auf Nachfrage mitteilen. Und ich will mich mehr auf diese Leute fokussieren. Und die gibt es eben, wie gesagt, quer durch den ganzen Garten da, also von verschiedenen Bereichen. Es gibt wirklich was für jeden. Und sich wirklich darauf ein bisschen zu fokussieren und dann mehr darüber, ja, wie gesagt, die ganzen Hintergründe ein bisschen zu verstehen, anstatt wirklich von diesen spezifischen Events, über die Leute reden.
Das finde ich einen ganz wertvollen Tipp und das sehe ich genauso. Einige der brillantesten Köpfe, die ich zum Beispiel aus dem Bitcoin-Bereich kenne, die sind einfach nicht auf Twitter. Und aber wenn du dir irgendeinen Artikel anguckst, der über Bitcoin geschrieben wird, dann wird ganz oft so die lautesten werden zitiert und so die extremen Positionen immer dargestellt. Und da denkt man sich so, ja, aber eigentlich das Interessante findet unter der Oberfläche statt, wie du genau gesagt hast. Was ist denn, lass uns nochmal auf den Begriff Stablecoin zurückkommen, weil das ist ja, den hast du schon ganz am Anfang genannt und das ist auch so ein bisschen in diesem Bereich, Facebook will ja eine Währung machen, hat immer wieder das Konzept geändert. Die haben zum Beispiel auch, sind sie gestartet und groß in die Medien gekommen, indem sie gesagt haben, wir machen was mit Blockchain. Mittlerweile ist das bei ihnen auch verschwunden, das Konzept. Der Name hat sich mehrfach geändert, das Konzept hat sich mehrfach geändert. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja dabei darum, eine Art Stablecoin zu machen. Also eine Internetwährung in dem Sinne, die aber werttechnisch gebunden ist. Anfang wollten sie es mit einem Währungskorb machen. Ich bin gar nicht genau auf dem aktuellen Stand. Wollen sie jetzt nur noch den US-Dollar machen oder einen verkleinerten Währungskorb? Aber im Prinzip geht es darum, eigentlich das Geld übers Netz leichter transferierbar zu machen. Oder kannst du sagen, gibt es bei Stablecoins noch was anderes, worauf man achten muss? Ist Stablecoins einer dieser großen Trends für das Geldsystem der Zukunft?
Also Stablecoins ist auch wieder so ein Begriff, der ein bisschen typisch ist für diese ganze Kryptowährung/Blockchain-Szene, dass man immer wieder Sachen neu definieren und labeln muss, also immer einen neuen Begriff dafür erfinden muss. Deshalb wird eben dieser Begriff Stablecoin im Moment überall herumgeworfen. Aber eigentlich heißt es einfach nur, das ist eine digitale Version von Geld, die eben über alternative Systeme laufen, also alternative Systeme wie zum Beispiel Blockchains. Jetzt, was genau bedeutet das? Also wenn man sich die meisten Stablecoins anschaut, also gibt es ein paar interessante, innovative Konzepte, die ein bisschen abweichen von diesem traditionellen Modell. Aber in den meisten Fällen, die populärsten Stablecoins wie zum Beispiel Tether oder jetzt eben auch Libra, Diem, das sind eigentlich nur private Verbindlichkeiten von einer Institution oder einer Gruppe von Firmen und Institutionen, die eben als Geld zirkulieren oder zumindest den Anspruch haben, als Geld zu zirkulieren. Das heißt, das reiht sich mehr in das existierende Geldsystem rein, also zum Beispiel den Euro, den wir heute haben, dass der eben in einer neuen alternativen Form da ausgegeben wird, aber eben nicht von einer Zentralbank oder von Geschäftsbanken, aber jetzt mittlerweile von Kryptofirmen oder auch Big-Tech-Firmen und so weiter. Das heißt, es ist fundamental verschieden von einem Netzwerk wie zum Beispiel Bitcoin, was wirklich ein ganz eigenes Geldsystem ist mit einer eigenen Maßeinheit, mit einem eigenen Zahlungsmittel, einem eigenen Asset. Denn hier reden wir eher von einer neuen Form für ein existierendes Konzept, also den Euro, den es ja schon gibt. Libra oder Diem in diesem Kontext ist sehr interessant, weil es eben ein bisschen was von beiden machen will. Das heißt, auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, in der zweiten Version ihres White Papers haben sie eben gesagt, okay, wir werden jetzt auch Stablecoins von einem bestimmten oder einem Single Coin, Stablecoins nennen die das, was nichts anderes heißt als einen digitalen Euro oder einen digitalen Dollar, nur eben auf dieser Libra-Blockchain. Aber sie sind trotzdem nicht davon abgewichen, von diesem Währungskorb, den du da angesprochen hast. Und da geht es wirklich darum, eine komplett neue Währung zu kreieren. Das heißt, es ist nicht ein Instrument, wie zum Beispiel dieser digitale Euro, welches einfach nur eine neue Form eines existierenden Konzepts ist, aber es geht wirklich darum, eine komplett neue Währung mit einem neuen Maßeinheit oder Rechnungsstab zu emittieren. Und das ist eben genau das, was die meisten Zentralbanken und dann eben auch Regierungen komplett eben auf die Palme getrieben hat, dass jetzt mittlerweile ein Big Tech Konsortium von Firmen, die eine Userbase von über, 2 oder 3 Milliarden Leute haben und eben einen weltweiten Footprint, wenn die jetzt sogar anfangen, nicht nur alternative private Verbindlichkeiten, also neue Formen eines existierenden Geldes zu schaffen, aber ihr eigenes Geld mit ihrem eigenen Maßstab zu machen. Und deshalb, das erklärt auch dann die sehr, ja, sagen wir es mal, drastischen Reaktionen, die wir gesehen haben, sobald eben dieses Libra-Projekt zum ersten Mal der Welt präsentiert wurde.
Wäre das auch eine Form von diesem Schattengeldsystem, also dieses Schattensystem, was du vorhin angesprochen hattest? Wäre das eine andere Ausgestaltung davon?
Das könnte man so sagen, ja. Obwohl, wie gesagt, der Begriff Schatten bezieht sich vor allem darauf, dass es eben von Natur aus sehr, sehr opak ist, also überhaupt nicht transparent. Und wie du gerade eben angemerkt hast, auf so einer Blockchain, die eben öffentlich zugänglich ist, müsste man eben mehr Transparenz darüber haben. Das heißt, ob das jetzt als Schattengeld bezeichnet werden kann, das hängt ein bisschen davon ab, ich will sagen, wie man das jetzt philosophisch auch betrachtet. Bei Libra ist das noch ein bisschen anders, oder DMIR, wie es ja jetzt heißt, weil es eben, wie gesagt, eine andere Maßeinheit hat, also ein komplett verschiedene Unit of Account, die eben nicht mehr den direkten Link dazu dem Euro oder zu dem Dollar oder was für eine anderen existierenden Währung hat. Und in dem Sinne ist es mehr eine Art alternatives Geldsystem als wirklich eine alternative Form von einem existierenden Geld, falls das Sinn macht.
Aber denkst du, das wird tatsächlich kommen oder werden da die Nationalstaaten sagen, das ist uns zu heiß? Also das ist ja, der USP von Bitcoin war ja, man kann niemandem irgendwie vorladen. Du kannst niemandem den Brief schreiben und sagen, lass das. Wir wollen das nicht, du greifst unsere hoheitlichen Ansprüche auf Geld an. Bei Facebook ist das ja anders. Denkst du, wir sind innerhalb dieses Umbruchs vom Analogen ins Digitale so weit, dass das sich vielleicht gar nicht mehr aufhalten lässt? Also wird dieses Facebook-Ding kommen oder denkst du, es wird vielleicht so das Konzept noch so weichgespült werden, dass es sehr viel kompatibler ist mit dem bestehenden Geldsystem, dass die Machtverhältnisse nicht groß angegriffen werden? Oder wirst du sagen, es scheitert vielleicht doch noch, weil es wird dann irgendwann gesagt, durch Regulierung, nee, wir lassen das nicht zu?
Ich würde da zwei Sachen voneinander trennen. Also auf der einen Seite haben wir eben diese öffentlichen Blockchains wie zum Beispiel Bitcoin und Ethereum. Und das ist ja die große Value Proposition von diesen Systemen, dass eben jeder da seine eigenen digitalen Vermögenswerte emittieren kann und eigentlich niemand einen daran hindern kann. Das heißt, wenn wir von diesen Systemen reden, und da fallen auch viele der existierenden Stablecoins darunter, lässt sich das eigentlich nicht mehr direkt aufhalten. Da muss man dann über indirekte Wege gehen und das haben viele Staaten auch schon gemacht. Das heißt, man reguliert nicht das System selbst, aber man reguliert eben die Endpunkte, also die Fiat-Gateways, die ob das jetzt Börsenbetreiber sind oder digitale Briefbörsenbetreiber und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite eben, wenn man ein System hat wie zum Beispiel Libra, was zwar eben oder grenzüberschreitend ist, und auch eben bei Design, muss man sagen, aber trotzdem noch betrieben wird von Institutionen und Firmen, die eine ganz klare rechtliche Person auch haben und die eben trotzdem an die Territorialität und eben Jurisdiktion von existierenden Nationalstaaten gebunden sind, da hat man natürlich eine ganz andere Handhabe darüber. Und Libra, also die zweite Version von Libra, nach eben dieser als Reaktion auf die große Kritik von vielen Zentralbanken und Nationalstaaten, wurde eigentlich schon prinzipiell wegreguliert. Also wenn man sich das aktuelle Proposal da anschaut, also es ist wirklich eine sehr weichgespülte Version von dieser ja, großen Vision, die da am Anfang stand. Und ich würde sagen, zumindest kurz- bis mittelfristig wird das auch so bleiben. Also große Firmen und so weiter können diese Experimente machen, aber in einem sehr limitierten, kontrollierten Kader und Kontext. Aber trotzdem langfristig gesehen ist natürlich die Büchse der Pandora geöffnet. Also ich glaube, das wird sich mit der Zeit so entwickeln, dass irgendwann wird das eben über den Kopf herauswachsen. Und dann wird es irgendwann meiner Meinung nach zu spät sein, um da noch darauf zu reagieren. Das heißt, es ist mehr so ein Ding von das, was von innen selbst kommt, obwohl es eben initial in einem sehr kontrollierten Environment ist, aber das wird einfach mit der Zeit so groß werden und diese Kraft wird meiner Meinung nach so unaufhaltbar sein, dass es irgendwann komplett der Kontrolle oder einer zentralen Kontrolle entgleitet. Ob das jetzt dann mit denselben Systemen wird, also ob wir dann noch überhaupt von einem Libra-System reden oder ob wir von irgendeinem Facebook-Coin auf irgendeinem anderen System reden, das ist nicht das Wichtigste hier. Es geht eben, wie gesagt, mehr um das Prinzip, ob Nationalstaaten diese privaten Firmen überhaupt noch im Check halten können. Und momentan ist das noch der Fall, aber eben, weil wir diese neuen Systeme haben, die eben grenzüberschreitend verfügbar sind, nicht an eine gewisse Jurisdiktion gekoppelt sind, wie Bitcoin, wie Ethereum, wie andere, ist es meiner Meinung nach unaufhaltbar.
Da würde ich jetzt ganz zum Abschluss noch mal kurz dran anknüpfen. Ich finde das sehr interessant, weil genau diesen Punkt, der Einfluss der Nationalstaaten wird immer weiter abnehmen, den hört man schon seit Jahrzehnten, wenn es darum geht, digitales Geld, das E-Cash, das Cybermoney der Zukunft. Und du hast eben die Büchse der Pandora angesprochen. Wenn wir in dem Bild bleiben, du darfst es natürlich auch positiv auslegen, aber wir sind ja 2021, sind wir dem Jahr 2050 rechnerisch näher als dem Jahr 1990, was viele meistens nicht so sehen und dann für ganz schön futuristisch halten. Aber lass uns doch mal kurz 2050. Was denkst du, wie sieht das Geld im Jahr 2050 aus? Wie sieht das Geldsystem aus? Was sind so die Entwicklung, werden wir dann diese Token-Economy haben, wovon ja auch oft geredet wird, also dass auf Blockchain-Basis, sei es jetzt freie Blockchain oder Blockchain-Meme-betitelte Projekte in irgendeiner Art, dass da wirklich 1 Million Mikrowährungen umherfliegen. Du hast irgendwie deine Punkte in der Drogerie, du hast deine Punkte im Supermarkt und die kannst du aber dann vielleicht auch verwenden, um dir ein Flugticket zu kaufen oder ein Spiel bei Google Flügel runterzuladen, große Währung, nationalstaatliche Währung. Was denkst du so, in 29 Jahren, wie weit hat sich das System entwickelt? Was werden wir sehen? Werden wir den Euro noch haben?
Puh, das ist jetzt natürlich eine große Frage. Ob wir den Euro noch haben werden, da möchte ich lieber keine Antwort oder eine Prediction dazu abgeben. Aber ich glaube, diese Zukunft, die du angesprochen hast, von dieser sogenannten Token Economy oder wie auch immer du sie nennen willst. Aber das heißt, die Idee, dass eben diese User-Defined Assets, und das kann jetzt der lokale Dönerladen von nebenan sein, aber das kann auch eine große Firma sein, mit einem weltweiten Footprint, dass die eben ihre eigenen digitalen Vermögenswerte wie Gutscheine, wie Loyalty Points und so weiter ausgeben können. Und dass diese sich dann in digitalen Briefbörsen der Users akkumulieren. Das heißt, diese digitalen Briefbörsen werden mehr und mehr zu Aggregatoren von Tausenden oder sogar Hunderttausenden von verschiedenen small und kleinen Assets. Und dass dann im Hintergrund eben konstant Millionen von verschiedenen Exchange Rates zwischen diesen Assets da berechnet werden und dann in einem gewissen Kontext ein Algorithmus da schaut, mit was für einem Asset man jetzt da am besten bezahlen könnte, was eben am vorteilhaftesten für den User ist. Aber wie gesagt, das ist alles im Background, wird komplett von dem User abstrahiert und der klickt einfach nur auf Bezahlen und das war's. Das heißt, das ist definitiv eine Zukunft, die ich mir sehr gut vorstellen kann, was dann auch wieder heißt, dass die Natur des Geldes sich komplett ändert. Also ich habe jetzt gerade das Beispiel des lokalen Dönerladens genommen. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Gutschein da, dass der jetzt offiziell Teil des Geldsystems ist. Aber es heißt einfach, dass in diesem lokalen Ökosystem, also jetzt meiner Nachbarschaft hier zum Beispiel, dass der da in diesem sehr eben eng definierten Kontext temporär als Geld zirkulieren kann. Genauso wie potenziell Zehntausende oder Hunderttausende von anderen Vermögenswerten. Und eben, was hat das jetzt mit Blockchain zu tun? Eigentlich überhaupt nichts, weil die Infrastruktur ist ganz egal oder die Technologie dahinter. Aber eben, weil dieser Blockchain halt dazu beigetragen hat, von dieser Tokenisierung zu reden oder das Konzept da voranzutreiben. Das heißt, die Idee, dass man eigentlich alles, ob das jetzt ein Ding ist, ob das eine Art, ein Event ist, ob das ja ein Geschehen ist, was auch immer, dass man das alles tokenisieren kann und damit eben auch monetisieren und, wie man auf Englisch sagt, to gamify, das heißt daraus so eine Art Spiel macht. Und das wird meiner Meinung nach dazu beitragen, das Geld noch schwieriger zu definieren ist in der Zukunft, weil es eben jetzt nicht wie heute aus, ich sage jetzt mal, 5 verschiedenen Typen, wo jeweils tausende von verschiedenen Issues hinten drin stehen, bestehen wird, aber eher als aus hunderttausenden potenziellen Assets, die in einem bestimmten Zusammenhang miteinander stehen und dass da eben, wie gesagt, von diesen Smart Wallets das alles im Hintergrund für den User gemanagt wird. Das heißt trotzdem nicht, dass es keine Zentralbank dass kein Zentralbankgeld oder Giralgeld von Geschäftsbanken geben wird. Also meiner Meinung nach wird sich das einfach so in das System integrieren. Und wir haben es auch vorhin angesprochen, dieser oder potenzielle Abrutsch in die, sei es mal, Bedeutungslosigkeit von den Nationalstaaten, was ja oft thematisiert wird, würde ich sagen, mit CBDC, also Central Bank Digital Currencies, könnte sich das eigentlich umkehren. Das heißt, da könnte man sogar sagen, dass das eigentlich den Nationalstaaten eben via der Zentralbank, die angeschlossen ist, eigentlich die Machtposition in diesem Public-Private Partnership, was wirklich unser Geldsystem heute ist, dass da die Machtposition des Staates, des Zentralstaates, da gestärkt werden kann gegenüber von diesen privaten Geschäftsbanken und anderen Teilnehmern. Jetzt könnten wir natürlich noch eine Stunde über CBDC reden und wie genau das der Fall ist. Aber ich glaube, das habt ihr ja schon letzte Episode gemacht. Aber das heißt, das ist auch ein Baustein, würde ich sagen, von vielen anderen. Das heißt, meiner Meinung nach, um jetzt wieder zurückzukommen dazu, ist meiner Meinung nach, im Jahr 2050 werden wir viel mehr Formen von Geld noch haben, aber die so im Hintergrund funktionieren, dass wir uns dessen überhaupt nicht bewusst sind. Was eigentlich heißt, es ist nicht viel anders als heute ist, nur dass wir weniger Formen heute haben, als wahrscheinlich im Jahr 2050.
Aber ich finde diese Idee sehr schön und gerade jetzt auch als Abschluss, weil das so positiv klingt. Ich möchte gerne meine Reise zur ISS 2050 oder zur Mondbasis oder wo auch immer mit den Brotpunkten bezahlen, die ich jetzt beim Bäcker in Form von Aufklebern noch kriege. Aber wenn ich sage, diese Brotpunkte sind dann Teil dieses Gesamtwertes, den ich zur Verfügung stelle, um mir ein Ticket in den Weltraum zu buchen, das finde ich eine erstrebenswerte Vision. Das nehme ich gerne mit für mich aus unserem Gespräch. Michelle, ich könnte noch so lange mit dir reden und viele Fragen stellen und vielleicht ergibt sich nochmal die Gelegenheit, aber auf jeden Fall möchte ich mich bei dir jetzt schon mal bedanken für diese Einblicke nochmal in die Bedeutung des Begriffs Blockchain, das Blockchain-Meme, wo wir stehen in dem Bereich. Vielen Dank für deine Zeit und dass du mir hier so ausführlich Rede und Antwort standest.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, gerne nochmal, es hat Spaß gemacht.
Das war die 6. Folge des Magic Future Money Podcast. Zu Gast der Ökonom und Geldsystemforscher Michel Rauchs. Mehr über diesen Podcast, das Magic Future Money Projekt und den dazugehörigen Schreib- und Ideenwettbewerb gibt es auf magicfuturemoney.de. Ebenso wie den Link zum besonderen Angebot des Sponsors dieses Podcasts mit Vala, dem deutschen Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr, an den an dieser Stelle auch nochmal ein Dank geht. Die nächste Folge des Magic Future Money Podcast gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.